Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag, heute mit Katja Scherer. Und wir haben folgende Themen auf der Agenda. In München, da startet heute die Branchenmesse Intersolar. Es trifft sich also die Solarbranche. Im vergangenen Jahr hat die Branche einen starken Boom erlebt. Es gab einen großen Zuwachs an Solaranlagen. Inzwischen ist die Stimmung etwas gedämpfter und wir klären warum. Und wir blicken auf den Autobauer Mercedes. Der kämpft mit sinkenden Gewinnen und schlechten Verkaufszahlen. Und der Vorstand musste sich heute den kritischen Fragen der Anleger bei der Hauptversammlung stellen. Zuerst aber werfen wir einen Blick auf die Märkte. Die USA und China haben angekündigt, dass sie im Handelsstreit miteinander sprechen wollen. Das Treffen soll in der Schweiz stattfinden mit amerikanischen Regierungsvertretern und einer chinesischen Delegation. Und das sind seit Beginn des Handelsstreits das erste Mal Gespräche auf so hoher Ebene. Sami Ibrahim ist heute für uns in unserem Börsenstudio in Frankfurt vor Ort. Herr Ibrahim, wie viel Hoffnung setzen denn die Märkte auf dieses Treffen?
Ja, also an den asiatischen Märkten, da war man dem sehr freundlich gesinnt. Kurse gingen hoch. Der DAX aktuell allerdings leicht ins Minus gedreht. Bei 23.233 Punkten steht der im Moment. Das ist ein Minus von 0,1% oder 18 Punkten. Am Anfang ist man hier auch hoffnungsvoll mit einem Plus gestartet. Aber die US-Notenbank Fed wird sich heute Abend äußern. Und da ist es hier gang und gäbe, dass man sich da vorsichtig herantastet und erstmal abwartet, was da heute Abend kommt. Aber über dieses Treffen wollen wir sprechen. Jörg Krämer ist zu mir gekommen, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Ja, Herr Krämer, sind ja auch ein China-Kenner. Dieses Treffen morgen in der Tat ist sehr prominent besetzt. Für Sie ein Grund zur Hoffnung?
Ja, insofern Grund zur Hoffnung, weil tagelang haben sich ja beide Seiten darüber gestritten, ob man miteinander reden will oder nicht. Und immerhin redet man jetzt miteinander. Natürlich am Anfang erst darüber, worüber man reden möchte, also über die Agenda. Aber das ist besser als der Zustand vorher.
Ja, das ist ja auch klar gesagt worden. Wir reden nicht darüber, jetzt gleich Zölle zu senken, sondern über Deeskalation. Wie kann die aussehen?
Ja, also das Reden selber ist ja schon mal die Deeskalation. Festzulegen, in welchen Bereichen man über was verhandeln will, das ist ja der erste Schritt, um auch zu einer Annäherung zu kommen. Denn was wir momentan haben, Zölle von ungefähr 145%, die Amerikaner erheben, aus Waren aus China. Das gleicht ja einem Handelsembargo. Faktisch können die Chinesen damit ja nichts mehr absetzen in den USA, bis auf ganz, ganz wenige Güter, wo es keine Alternativen gibt. So, und da muss man weg von, weil das ist schlecht für China und auch schlecht für die USA. Glauben Sie, was das für eine Inflation gibt, für einen Aufschrei, wenn dann die Supermarktregale leer werden?
Und China seinerseits hat ja auch mit der Kontrolle von seltenen Erden gedroht, beziehungsweise angefangen, das umzusetzen. Ist das, sagen wir mal, genug Druck gewesen, um ein Umdenken in der US-Regierung auch zu befeuern?
Das Umdenken hat ja schon vorher stattgefunden. Dieser ja unsägliche Liberation-Freiheitstag, sorry, dieser unselige Tag damals, wo Trump angekündigt hatte, massive Zusatzzölle, das hatte ja die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Und einige Tage später hat Trump reagiert und gesagt, für 90 Tage setzen wir die mal größtenteils aus. Und das war ein wichtiges Signal, weil der Mann kann sagen, was er will. Aber hier hat er durch Taten bewiesen, dass er durch den von ihm provozierten Einbruch der Aktienkurse nicht unbeeindruckt war. Er ist zurückgerudert. Warum? Also viele Amerikaner, die Altersvorsorge hängt halt an den Aktienmärkten. Also der wahre Protest, die wahre Opposition gegen Trump kommt nicht von der Demokratischen Partei. Die kommt von den Kapitalmärkten, die häufig als kapitalistisch gescholten werden.
Ja, und von der Industrie, wenn man das richtig hört. Die US-Wirtschaft hat sich ja auch dazu bekannt, dass man einen freien Warenverkehr braucht. Hört Donald Trump da noch drauf?
Er müsste drauf hören. Er ist überzeugter Anhänger hoher Zölle, das ist richtig. Aber er ist eben auch nicht völlig zugenagelt. Er sieht natürlich auch, wenn Aktienkurse einbrechen, wenn er den Zentralbankpräsident droht zu entlassen und die Anleiherenditen gehen nach oben. Das sind alles Dinge, die natürlich an seiner Reputation von Trump nagen. Und das ist ihm nicht egal. Und deshalb ist er bereits schon zweimal zurückgerudert. Und das ist wichtig.
Ganz kurz noch zum Schluss. Was wäre für Sie eine kluge Lösung, bei der beide Seiten das Gesicht wahren können?
Naja, also meine Zölle von 145%, das funktioniert nicht. Für beide Seiten funktioniert es nicht. Runterzugehen auf 50% reicht auch bei weitem nicht aus. Der Zoll ist noch viel zu hoch. Ich glaube, man wird irgendwie runtergehen müssen auf 25% oder 30%. Auch dann wird der Export der Chinesen in die USA würde dann deutlich einbrechen. Aber er würde nicht weitgehend zum Stillstand kommen. Und diese Lösung, ein Einbruch, aber kein Stillstand des Außenhandels, das wäre in der gegenwärtigen Lage schon das, was man sich maximal vorstellen kann, erhoffen darf.
Also üble Aussichten trotzdem von Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Herr Ibrahim, dann lassen Sie uns noch mal den Blick nach Deutschland richten. Die Industrieproduktion im Land ist überraschend gestiegen. Woher kommt's?
Es gab reichlich Aufträge, die jetzt abgearbeitet werden konnten. Und es ist ein gewisser Vorerzieher-Effekt. Wir haben es ja gerade eben im Gespräch noch mal gehört, diese Ansage der Liberation Day, der da ausgerufen wurde. Das ist ja genau das, was die Wirtschaft aufgeschreckt hat. Und wenn eben so hohe Zölle zwischen Ländern, zwischen den USA und den Partnern aufgebaut werden würden, dann sind die Waren eben entsprechend teuer. Da hat man auf Teufel komm raus, um es mal gut deutsch zu sagen, bestellt. Und das treibt jetzt hier einfach auch die Statistik nach oben.
Dann blicken wir auf einzelne Unternehmen und starten mit dem Autobauer BMW. Der hat schlechte Zahlen vorgelegt.
Und die Aktie trotzdem plus 1,7% aktuell gegen den Markt. Es hätte schlimmer kommen können. Das war so einer der Kommentare, die man da heute Morgen zugehört hat. Der Konzern hat sich auch zuversichtlich gezeigt, gerade fürs dritte Quartal. Das gibt Anlegern so ein bisschen Hoffnung.
Dann schauen wir noch auf Siemens Healthineers. Auch da gibt es neue Zahlen. Wie sind die ausgefallen?
Ja, hier unerwartet gut. Trotzdem die Prognose nur beibehalten. Da ist man eigentlich davon ausgegangen, dass die das anheben. Siemens Healthineers hat selbst gesagt, wir sind da lieber vorsichtig. Eben auch angesichts dieser Zölle wissen wir nicht genau, was kommt. Deshalb sind wir mit der Prognose etwas zurückhaltend.
Und eine Bundeskartellamtsstrafe gibt es für die Audioproduktehersteller Sennheiser und Sonova.
Ja, Sennheiser hat über sehr langen Zeitraum die freie Preisbildung bei dem Vertrieb von Premium-Kopfhörern eingeschränkt. So begründet dass das Kartellamt dafür jetzt 1 Million Bußgeld. Sonova hatte Sennheiser aufgekauft und das noch ein paar Monate vorgemacht. Deshalb bekommen auch sie die Strafe aufgebrummt.
Und dann blicken wir abschließend auf Euro, Anleihen und Gold.
Ja, der Euro bei einem Dollar 13,66 kaum verändert. Die Umlaufrendite leicht gesunken auf 2,39%. Und der Goldpreis weiter auf hohem Niveau bei 3.387 US-Dollar.
Das war das Börsengespräch heute mit Samir Ibrahim. Wir haben es gerade gehört, es gibt eine Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China. Aber noch sind alle Zölle in Kraft. Und wie sehr darunter auch deutsche Firmen in China leiden, das zeigt eine neue Umfrage der Deutschen Handelskammer in China. Christoph Kober aus Peking berichtet.
Für kein anderes Land summieren sich die US-Importzölle so hoch wie für China, auf mittlerweile bis zu 145%. China erhebt seinerseits Zölle von 125% auf US-Einfuhren. Und mittendrin deutsche Unternehmen in der Volksrepublik. Die bekommen es nämlich auch zu spüren, wenn sich der große US-Markt für die Exportnation China verschließt, sagt Oliver Oehms, Geschäftsführer der Außenhandelskammer in Peking.
Sei es im Bereich der Chemie oder deutsche Maschinen- und Anlagenbauer. Wenn sich sozusagen die Geschäftsaussichten deren Klientel hier in China eintrübt, betrifft das mittelbar auch die Zulieferer aus Deutschland, viele kleine und mittlere Unternehmen.
86% der deutschen Unternehmen im Land sind von den Zöllen im Handelsstreit zwischen den USA und China betroffen, heißt es in einer aktuellen Umfrage der Handelskammer. Die Auswirkungen variieren jeweils. Was viele Unternehmen jedoch eint, ein deutlich pessimistischerer Blick auf die Konjunktur in China. 56% der AHK-Mitgliedsfirmen erwarten demnach eine Verschlechterung der Lage im kommenden halben Jahr, auch wegen des Zollstreits. Vor einem Jahr waren es nur 16%. Deshalb hofft man auch bei der Handelskammer in Peking auf handelspolitisches Tauwetter. Womöglich schon ab dem Wochenende, wenn sich Vertreter der USA und Chinas zu Gesprächen treffen wollen. AHK-Geschäftsführer Oliver Oehms.
Wir können nur annehmen, dass es auch in Washington allmählich eine sich verbreitende Erkenntnis gibt, dass da auch die US-Wirtschaft darunter leidet, wenn chinesische Unternehmen ihre Kunden in den USA nicht mehr beliefern können. Aber je länger ganz klar der Zollkonflikt andauert, desto stärker werden auch chinesische Konsumenten weiter zu einer Kauf- und Investitionszurückhaltung neigen.
Um dem entgegenzuwirken, hat die chinesische Zentralbank verkündet, dass sie den Leitzins auf 1,4% senken will. Und dass Banken weniger Geld zur Risikovorsorge bereithalten müssen. Das geben sie dann als Kredite weiter, so die Hoffnung. Wenngleich die Lage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt schwierig ist, bei der Außenhandelskammer in Peking setzt man darauf, dass die neue Bundesregierung das globale Gewicht Chinas erkennt, sagt AHK-Geschäftsführer Oliver Oehms.
Wir haben gesehen, dass von der eher kritischen Perspektive kommt, die alte Bundesregierung sich zunehmend doch auch mit dem modernen China als Partner bei der grünen und Klimatransformation beschäftigt hat. Diesen komplexen Blick würden wir uns auch für die Zukunft wünschen.
Und ein solcher differenzierter Ansatz betrifft dann auch Wirtschaftsfragen, hofft man bei den AHK-Mitgliedern, die eine, Zitat, informierte Zusammenarbeit der neuen Regierung mit Peking fordern. Allerdings, anders als in der China-Strategie von SPD, Grünen und FDP, ist im schwarz-roten Koalitionsvertrag von China nicht mehr als Partner oder Wettbewerber die Rede, sondern nur noch als Rivalen.
Deutsche Firmen hoffen auf die neue Bundesregierung, Christoph Kober berichtete. Geldanlage am Aktienmarkt, das war zuletzt nichts für schwache Nerven und das könnte auch noch eine Weile so bleiben. Das hat die deutsche Bankenaufsicht BaFin heute bei ihrer Jahrespressekonferenz angekündigt. Aus Sicht der Finanzmarktexperten bleibt die Unsicherheit durch die US-Zollpolitik weiter hoch. Details dazu hören wir jetzt von Mischa Erhardt.
Zeitenwende in der Geopolitik, Zäsur in der Weltwirtschaft. Die Risiken für die hiesige Ökonomie sind groß. Und das gilt auch für den Finanzsektor, unterstreicht der Präsident der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, Mark Branson.
Es besteht weiter ein erhebliches Potenzial für weitere Rückschläge an den Märkten, für Rückschläge, die könnten möglicherweise systemweite Auswirkungen haben. Die Unsicherheit ist und bleibt extrem hoch. Finanzmärkte sind ja nicht grenzenlos stabil.
So habe er und seine Finanzaufsicht schon früh vor den Risiken der Börsenparty zu Beginn des Jahres gewarnt, die dann mit dem Handelskrieg der USA im April in einem heftigen Kater geendet hatte. Insgesamt aber bescheinigt die Aufsicht für Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister, dass sie die bisherigen Verwerfungen dieses Handelskrieges der USA überwiegend gut und stabil weggesteckt hätten.
Hier in Deutschland haben wir allerdings gesehen, dass gewisse Handelsplattformen für Privatanlegerinnen und Anleger in den Spitzenzeiten, in den Stresszeiten nicht durchgehend verfügbar waren. Und das muss für uns ein Thema sein. Nichts gegen günstig, aber eine Dienstleistung darf nicht genau dann ausfallen, wenn sie am meisten gebraucht wird.
So BaFin-Chef Mark Branson zu dem Problem, dass einige Online-Handelsplattformen wie Trade Republic angesichts der heftigen Börsenturbulenzen ans Limit kamen und zeitweise ausfielen. Risiken ergäben sich aktuell beispielsweise durch Beteiligungen von Banken oder Versicherungen an Gewerbeimmobilien. Da hätten einige Marktakteure Risiken wie das veränderte Zinsumfeld und Tendenzen wie verstärktes Arbeiten im Homeoffice noch nicht ausreichend verstanden. Und dann sind natürlich in Krisenzeiten auch Kreditausfälle ein Problem, mit dem es Banken zu tun bekommen können und die Finanzaufsicht deswegen verstärkt im Fokus hat.
Wir haben auch da im Moment sehr niedrige Ausfallraten, aber angesichts der Umwälzungen, die wir im Moment sehen, von denen wir selber natürlich nicht wissen, wo sie hingehen, müssen wir da einfach eng beobachten, was das für deutsche Unternehmen im Wesentlichen bei uns im Portfolio in den deutschen Banken für Auswirkungen haben kann. Und das ist eben der zweite Sektor, wo wir nah dran bleiben werden.
Sagt Nicolas Speer, der erst im April die Leitung der Bankenaufsicht bei der Finanzaufsicht BaFin übernommen hat. Dabei sieht BaFin-Präsident Mark Branson durch die Umwälzungen aber auch Chancen für Deutschland und Europa. Durch ein stabiles und gut beaufsichtigtes Finanzsystem, Rechtssicherheit und unabhängige Institutionen. Um mögliche Chancen zu nutzen, will die BaFin dafür sorgen, einerseits die Aufsicht der Finanzunternehmen streng fortzuführen. Andererseits will sie aber auch die Komplexität in der Regulierung verringern. Dazu werde die BaFin weiter daran arbeiten, die Pflichten für kleinere Unternehmen zu vereinfachen, etwa im Berichtswesen oder bei der Umsetzung von Stresstests.
Die BaFin hält weitere Rückschläge am Aktienmarkt für möglich, Mischa Erhardt berichtete. Der Autobauer Mercedes, der wirbt mit Luxus und Perfektion. Alles andere als perfekt ist aber im Moment die Geschäftsbilanz des Unternehmens. Fast ein Drittel weniger Gewinn in 2024, Verkaufsrückgänge in China. Heute bei der Hauptversammlung warteten Aktionäre daher auf eine Gegenstrategie. Was Vorstandschef Ola Källenius ihnen anbot, das berichtet Thomas Wagner.
Vier Räder noch, das war's dann aber auch mit der Gemeinsamkeit mit dem traditionellen Auto. Ola Källenius, Vorstandschef der Mercedes-Benz Group AG, heute auf der virtuellen Hauptversammlung.
Der Vision V, es ist eine private Lounge auf Rädern, First Class für die Straße. Auf Knopfdruck wird der Innenraum zum Heimkino, zum Arbeitsplatz oder zur Karaoke-Bar. Für dieses Auto sehen wir enormes Potenzial. In Asien, aber auch in anderen Regionen der Welt.
Aber eben auch in Asien, denn dort verzeichnet Mercedes die größten Einbrüche. Nicht nur, dass das Konzernergebnis im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel auf 10,4 Milliarden Euro eingebrochen ist, auch in den ersten drei Monaten dieses Jahres meldet der Konzern im Vergleich zum ersten Quartal 2023 einen Gewinneinbruch um 40%.
Besonders die Kaufzurückhaltung in China, einem für Mercedes-Benz besonders wichtigen Markt, war deutlich spürbar.
So der Mercedes-Aufsichtsratschef Martin Brudermüller, einst BASF-Vorstandsboss. Doch nicht nur mit der rollenden Karaoke-Bar will Mercedes verlorenes Terrain wieder zurückgewinnen, sondern auch durch eine Produktoffensive mit vielen neuen Modellen, die meisten davon mit elektrischem Antrieb.
Eine zentrale Herausforderung ist unsere Ambition 2039. Unser ambitioniertes Ziel bis dahin lautet bilanzielle CO2-Neutralität der gesamten Neufahrzeugflotte über alle Wertschöpfungsstufen und den gesamten Lebenszyklus hinweg. Der batterieelektrische Antrieb ist effizienter und wird langfristig die weltweit führende Technologie sein.
Aus diesem Grund kündigt Martin Brudermüller den Aktionären ein neues Vergütungssystem für den Vorstand an. Dabei orientiert sich die Bemessung von Boni stärker als bisher an sogenannten nicht finanziellen Zielen, als da unter anderem wären
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
Brudermüller kündigte einen Rückkauf von Mercedes-Aktien durch den Konzern im Umfang von 5 Milliarden Euro in den nächsten zwei Jahren an. Für 2024 zahlt der Konzern eine Dividende von 4,30 Euro pro Aktie.
Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 41%.
So Vorstandschef Ola Källenius.
Also die Thematik ist immer, wir sind interessiert natürlich an einer Dividendenausschüttung, die ja auch in angemessenem Umfang erfolgt.
So Roland Klose von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz auf Anfrage des Deutschlandfunks. Allerdings den angekündigten Aktienrückkauf, der zwar möglicherweise zu höheren Kursen führen könnte, sieht er mit gemischten Gefühlen. Für Klose stellt sich die Frage:
Gibt es eben keine anderen spannenden Investitionsmöglichkeiten für das Unternehmen, gerade in einer Phase, wo eben Technologien sich wandeln, wo Märkte sich verändern?
Die angekündigte Produktoffensive sieht Klose in Teilen kritisch. Er beobachtet nämlich,
dass junge Leute heute einfach von einem neuen S-Klasse-Fahrzeug oder auch einem AMG-Fahrzeug nicht unbedingt begeistert sind, sondern lieber das neue Bike dann irgendwie sich kaufen. Und da muss eben ein Unternehmen wie Mercedes sich Gedanken machen, ist unser Angebot so ausgelegt, dass eben junge Leute von dem Fahrzeug träumen.
Ja, Mercedes auf der Suche nach einer Zukunftsstrategie, Thomas Wagner berichtete. In München trifft sich heute die Solarbranche bei der Messe Intersolar. Im vergangenen Jahr, da gab es in Deutschland einen Rekord beim Zubau von Solarstromanlagen. Gute Zeiten für die Branche. Unser Korrespondent Michael Watzke, der ist bei der Messe vor Ort, hat sich unter Ausstellern umgehört. Herr Watzke, läuft es für die Branche immer noch so gut?
Nicht mehr ganz so gut wie letztes Jahr, glaube ich, aber immer noch so wie das Wetter hier über dem Messegelände. Nämlich es gibt Wolken, aber die Sonne kommt immer stärker raus. Und ich bin jetzt 2 Stunden hier auf der Messe unterwegs gewesen und habe fast nur positive Stimmen gehört. Die Batteriehersteller sagen, dass mittlerweile auch in der Branche angekommen ist, wie wichtig das Thema Batterie, Stromspeichern, gerade in Bezug auf Photovoltaik, was für eine große Rolle das spielt. Die Systemanbieter, die gerade was die großen Solarparks angeht, immer noch hervorragende Zuwächse erzielen. Interessanterweise ist der Zubau bei den Einfamilienhäusern, bei den Solardächern auf den privaten Bauten zurückgegangen. Aber bei den Balkonkraftwerken beispielsweise gibt es hohe Zuwachsraten. Also die Stimmung hier auf dieser Messe, und das ist eine der weltweit wichtigsten Messen für die Solarbranche, die ist immer noch sehr, sehr gut.
Zuletzt hat man ja trotzdem manchmal von Insolvenzen in der Branche gelesen. Welche Probleme gibt es denn?
Naja, also bei den Herstellern von Solarmodulen, da ist die europäische, auch die deutsche Industrie natürlich ganz weit hinten. Da hört man immer noch Klagen, die Preise für Solarmodule sind im Keller, weil die chinesischen Hersteller ihre Überkapazitäten in den Markt drücken, zu Dumpingpreisen teilweise. Das ist für die Verbraucher sicherlich gut, für die Industrie ist es schlecht. Und wenn man als Europa tatsächlich weiterhin eine Rolle spielen will dort, dann muss die Europäische Union da mehr investieren und mehr fördern. So hört man hier beispielsweise vom BSW, dem Bundesverband der Solarwirtschaft. Da ist sicherlich noch Nachholbedarf, aber insgesamt, glaube ich, sind die Probleme überschaubar. Ein großes Thema hier auf der Intersolar ist das Thema Cybersicherheit, denn die chinesischen Hersteller liefern nicht mehr nur Module, sondern immer häufiger auch die intelligente Technik dazu. Und da heißt es, wenn man den Chinesen diesen Zugang gibt und die Solarwirtschaft und das Thema Energie, Solarenergie immer wichtiger wird, dann muss man sich da auch, muss man aufpassen, dass man da nicht abhängig wird. Das ist ein Thema, das hier auf der Intersolar viel besprochen wird.
Also Förderung ist eine Forderung, auch auf europäischer Ebene. Was erwartet sich die Branche von der neuen Regierung?
Ich habe mit Carsten Körnig gesprochen, dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft. Er sagt, vor allem Verlässlichkeit sei wichtig. Er hat den Koalitionsvertrag gelesen, den die neue Bundesregierung ausgehandelt hat. Damit ist er grundsätzlich zufrieden, aber er sagt, vieles davon ist noch interpretierbar. Er hofft vor allem darauf, dass sich die Branche verlassen kann auf die Rahmenbedingungen, die sie unter der Ampelregierung vorgefunden hat. Auch Themen wie das Solarspitzengesetz, das die Interimsregierung noch verabschiedet hat, wo es darum geht, dass in der Mittagszeit in Deutschland mittlerweile viel zu viel Solarstrom oft da ist und der dann abgeriegelt wird oder zumindest die Preise in den Keller gehen. Das ist ein Thema, das die Branche hier auch sehr stark bewegt. Also man geht davon aus, dass die neue Bundesregierung das, was die Ampelregierung in Sachen Solarenergie gemacht hat, weiterführt und dann wäre man hier auch sehr zufrieden.
Eindrücke von der Intersolar in München waren das von Michael Watzke. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. In den Kommentaren der Wirtschaftszeitung geht es nochmal um den turbulenten Wahltag gestern.
Die Süddeutsche Zeitung kommentiert die Auswirkungen der schwierigen Wahl von Friedrich Merz gestern im Bundestag. Wenn es mit der deutschen Wirtschaft wieder aufwärts gehen soll, dann braucht es ökonomische und politische Verlässlichkeit. Da ist es genau das falsche Signal, dass Friedrich Merz nun im Deutschen Bundestag im ersten Wahlgang durchgefallen ist. Auch wenn der CDU-Politiker im zweiten Wahlgang doch noch zum Kanzler gewählt wurde, ein schwungvoller Start der neuen Bundesregierung, der die Wirtschaft kraftvoll mitziehen kann, ist nun dahin. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt zum weiterschwelenden Zollstreit der EU mit den USA: Brüssel bietet an, was es nur kann, mehr Gasimporte, mehr Sojabohnenkäufe, gar eine Abschaffung aller Industriezölle. Aber wer glaubt noch ernsthaft, dass Donald Trump an einem fairen Handel interessiert ist? Der US-Präsident versteht unter einem Deal nur eines, totale Unterwerfung der Gegenseite. Kein Angebot Europas wird Trump reichen, weil es ihm nie um Inhalte ging, sondern um Inszenierung. Wer glaubt, diesen Präsidenten mit Kompromissen überzeugen zu können, hat sein Kalkül nicht verstanden. Es ist höchste Zeit, dass die EU die Spielregeln ändert. Wenn sich Europa nicht wehrt, wird es überrollt. Solange Trump und seine Tech-Freunde keine realen Kosten spüren, wird sich nichts ändern. Wer ernst genommen werden will, muss sich wehrhaft zeigen. Zölle soll es nach dem Willen des US-Präsidenten auch für im Ausland produzierte Filme geben. Dazu schreibt die FAZ: Sollte er das wörtlich meinen, würde es nicht nur ausländische Unternehmen treffen, sondern auch und vermutlich sogar in erster Linie die einheimische Unterhaltungsindustrie in Hollywood. Für sie kommt diese Zolldrohung in einer ohnehin schwierigen Zeit. Der Filmbetrieb hat sich bis heute nicht vollständig von der Pandemie erholt. Das einst so lukrative Fernsehgeschäft leidet darunter, dass immer mehr Menschen auf Kabelanschlüsse verzichten. Derweil ist mit Streamingdiensten nicht so leicht Geld zu verdienen wie ursprünglich erhofft. Abgesehen von Netflix haben viele Unternehmen Mühe, daraus ein profitables Geschäft zu machen. Der Zollvorstoß ist nun ein weiterer Rückschlag. So unausgegoren er bislang sein mag, es wäre eine Katastrophe für Hollywood, wenn Trump seine Drohung in die Tat umsetzt.
Das war die Wirtschaftspresse und damit endet jetzt auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten geht's im Programm weiter mit Deutschland heute und meiner Kollegin Sonja Meschkat. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Tag.